ARD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Ich kann mich erinnern, die haben wir immer gerne gespielt, so als 16-jährige Schüler am Keyboard mit einem Sänger, der später Notar wurde, mein Freund Gerd, der das dann unglaublich gut singen konnte.
Wir haben alles mitgebracht, Peter. Die Musik haben wir mitgebracht und wir haben auch ganz viel Bücher und Zeitschriften mitgebracht, um heute über die Rolling Stones zu sprechen.
Ja, es gibt ja wirklich keine Band, über die mehr geschrieben worden ist. Sagen wir mal, vielleicht auch Beatles wäre auch ein
Oder
Kandidat.
Über Dylan natürlich auch.
Dylan auch, aber Stones auch noch, weil sie immer noch auf Tournee gegangen sind. Und die haben besonders in Amerika immer über diese Tourneen geschrieben und über diese besonderen Ereignisse. Das tun sie bei anderen Bands nicht so. Also fast ja, mehr als bei anderen wirklich.
Und damit herzlich willkommen zu Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Wir sind schon mittendrin bei den Rolling Stones. Heute soll es um die frühen Jahre der Band gehen. Und ich habe hier in der Tat, ich bücke mich mal runter, hier auch die Story zu jedem Song, die kleine Stones-Kunde, die große Stones-Kunde. Und du hast auch Zeitschriften dabei. Und ich habe gelesen, dass auch die Rolling Stones wie keine andere Band auf dem Rolling Stone, also auf der Zeitschrift, drauf waren. So oft wie niemand sonst.
Ja, ja, unglaublich. Und dasselbe gilt für die britische Fachzeitschrift Mojo oder Q und so, diese britischen Zeitungen. Niemand ist da mehr drauf als die Stones.
Sie haben es geschafft, irgendwie immer noch interessant zu bleiben. Gerade gab es ja die Präsentation fürs neue Album, den neuen Song im großen Theater mit einem wirklich großen Aufschlag. Wirklich die Weltpresse hat gewartet. Sie haben irgendwie über so viele Jahrzehnte es geschafft, interessant zu bleiben, sich irgendwie weiterzuentwickeln oder zumindest dafür zu sorgen, dass man denkt, da kommt jetzt noch was, auf das wir unbedingt warten sollten. Wir wollen heute darüber reden, wie hat das eigentlich angefangen? Wie ist diese Band zu diesem, ja auch ein bisschen Prototyp einer Rockband eigentlich geworden? Und wie haben sie die Schüler und Schüler, Studenten aus London drumherum es geschafft, aus einer Blues-Rock-Band zu so einer großen Nummer zu werden?
Ja, und wir sollten dazu sagen, gleich am Anfang, dass wir das alles nicht in einer Sendung machen können, in einer Folge, sondern wir machen zwei, wir machen drei, so, ne, mal gucken. Also auf jeden Fall mal sehen, wie weit wir heute kommen, weil es gibt so viel Erzählen, es gibt so viele Skandale, so viele persönliche Geschichten, aber auch eben so viel Musik. Und darüber wollen wir jetzt reden.
Bevor wir richtig einsteigen, wollte ich einmal mich bedanken für die Post, die wir bekommen haben. Vielen hat das gefallen, was wir gemacht haben in den letzten Ausgaben, zum Beispiel zu Aretha Franklin. Vielen Dank dafür und einige Vorschläge haben uns auch schon wieder erreicht. Unter urbanpop@ndr.de könnt ihr uns ja erreichen. Vielen Dank dafür also. Ja, Peter, wie hat das alles angefangen mit den Rolling Stones? Manchmal habe ich das Gefühl, unter diesem großen Anekdotenberg oder diesen großen Klischees, die auch die Stones immer wieder ein bisschen mit befeuert haben, kommt man ganz schwer an das daran, was die Substanz dieser Band eigentlich von Anfang an gewesen ist, nämlich die Liebe zum Bluesrock irgendwie.
Also das waren einfach verrückte junge Schüler, also ganz ehrlich, die schon als 13, 14, 15-Jährige sich für diese Musik interessiert haben, die sie im Radio kaum hören konnten, sondern die haben sie auf Platten, auf Singles, Importplatten aus Amerika sich zusammengesucht. Und das war in Dartford im Süden London, da gingen Keith Richards und Mick Jagger auf dieselbe Schule als unter 10 Jahren. Dann zogen sie beide in andere Teile, trafen sich aber dann zufällig auf dem Bahnhof in Dartford, auf dem U-Bahnhof in Dartford wieder. Und da gibt's heute so ein Schild, so ein kreisrundes Schild. Hier trafen sich die Rolling Stones zum ersten Mal und haben beschlossen, irgendwie Musik zu machen. Und der Treffpunkt war so, okay, die kannten sich, aber Jagger hatte Platten dabei, und zwar Importplatten Muddy Waters und diese ganzen Chuck Berry und so. Und Keith war auch Feuer und Flamme für solche Sachen. Sie hatten dieselben Interessen. Und insofern haben sie sich von dann getroffen, zusammen mit einem Musiker, der heißt Dick Taylor. Das ist eigentlich eine seltsame, tragische Figur, weil der war eigentlich einer der Ur-Rolling Stones und war dann auch auf einem Art College, auf dem Keith Richards auch war. Mick Jagger hat dann nach der Schule ein Studium angefangen, war schon ein bisschen reifer und kam aus einer sehr, sehr ordentlichen Lehrersfamilie. Der Vater war ein bekannter Sportlehrer. Und zwar jemand, der den Basketball in Großbritannien mit eingeführt hat und bekannt gemacht hat. Und der hatte im Fernsehen zum Beispiel Sportsendungen, wo er Sachen vorgeführt hat. Und da hat er seinen kleinen Sohn, hat er mal eine Wand hochklettern lassen, um zu zeigen, so kann man auch Sport machen. Also das war der erste Fernsehauftritt von Michael, so hieß er. Und jedenfalls war Mick dann auf der Schule auch, sagen wir mal, doch eher einer, der nicht so richtig große Lust hatte, sondern eher auch ein bisschen rebellisch war, genauso wie Keith, der nicht unbedingt nur ein guter Schüler war, der hatte da auch keine Lust dazu und hörte dann auch früher auf der Schule, machte auch keine O-Levels und hatte aber früh eine Gitarre gekriegt und zwar nach dem Motto, wenn du, sein Onkel, glaube ich, war das, sagte, wir haben hier eine Gitarre, wenn du so groß bist, dass du da drankommst, die liegt hier oben auf dem Schrank, dann kriegst du sie. Und dann hat er natürlich alles getan, um irgendwelche Türme zu bauen, um diese Gitarre zu bekommen. Und dann fing sie an zu üben und Dick Taylor, irgendwann später, das ging noch ziemlich weit, die ersten Auftritte von den Stones hat er noch mitgespielt, also im Marquee Club, aber das kann man ja vielleicht ein bisschen vorziehen, der hat dann gesagt, nee, doch nichts auf Dauer, ich mache mein Studium weiter, mein Art College Studium und hat dann später die Pretty Things gegründet, auch eine sehr erfolgreiche, nicht so wie die Stones, aber eine sehr erfolgreiche Band, aber er hätte nur einer der Rolling Stones sein können.
Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea.
So war die Verteilung, dass Dick Taylor spielte Gitarre und Bass, Keith spielte Gitarre, aber eigentlich darf man jetzt nicht einen zweiten Arm vergessen, denn gleichzeitig entwickelte in Cheltenham, das ist eine Stadt in Gloucestershire, ein junger Musiker, Brian Jones, der ein Jahr älter war als die anderen, aus einer wirklich sehr angesehenen Bürgersfamilie. Der Vater war Raumfahrtingenieur und Klavierlehrer. Die Mutter auch sehr talentierte Musikerin. Und lernte nun verschiedene Instrumente früh und interessierte sich aber unfassbar für Blues in Cheltenham, was nicht so ganz einfach ist. Und der Kontakt war einfach dann so nach London, dass Alexis Korner, der legendäre österreichstämmige Musiker und Gitarrist und Sänger, der in der kleinen Blues- und Jazzszene in London schon einen Namen hatte. Wichtig waren auch die New Orleans oder Dixieland Jazzer wie Chris Barber, wie Humphrey Littleton oder Ken Collier, die oft schon auch amerikanische Künstler nach England holten, um denen Auftritte möglich zu machen. Also die auch in kleinen Besetzungen so eine Art Skiffle Blues spielten und die spielten eben mit Leuten wie Alexis Korner auch zusammen. Aber irgendwann sagte Korner, ja, er will nur noch das machen. Diese Dixieland-Verbindung war nicht ausreichend für ihn und ist dann allein und mit dem Mundharmonikaspieler Cyril Davis auf getreten und ist dann auch mal nach Oxford gekommen. Aus Cheltenham nach Oxford ist es nicht weit, also Brian Jones ist dahin und hat Korner angesprochen und hat Korner gesagt, ja, wir machen einen Bluesclub auf in London, einen neuen. Wenn der aufmacht, kommt doch runter zur Eröffnung. Brian Jones und sein Freund. Und ja, so geschah es dann und so kam die Connection. Und damals war schon der Brian ein exzellenter Musiker, also Klassen besser als, sagen wir mal, Keith, der eher noch mal ein bisschen amateurhaft da rumschrubbte, während Brian Jones schon Slide-Gitarre spielte und alle möglichen Techniken weiterführte. Er nannte sich als Spitznamen Elmore Lewis und Elmore James ist ein bekannter Slide-Gitarrist und Bluesmusiker. Er nannte sich Elmore Lewis und war wirklich schon ein ausgezeichneter Musiker, das sagen alle. Sagt auch Alexis Korner, der war bei weitem der talentierteste von allen. Damn, give it back to me all night. kamen die dann eigentlich zusammen und nach zur Eröffnung fuhr also Brian Jones runter von dem Ealing Blues Club. Das war ein kleiner Blues Club, den nun Alexis und seine Freunde aufgemacht hatte. Und Alexis' Band hieß Blues Incorporated. Und da spielten immer diverse Musiker mit. Dick Haxtell-Smith, der später bei Colosseum und bei anderen Bands spielte. Long John Baldry war dabei. Ein Schlagzeuger war dabei, der hieß Charlie Watts und so weiter. Und Jack Bruce war der Bassist, der später Cream gründete mit Eric Clapton. Und all diese Szene war aber minimal. Das war wirklich absolut Insider-Zeugs. Und davon hörten nun die Jungs in Dartford. Und machten nun Folgendes, schickten an Alexis Corner ein Tonband von ihren Aufnahmen und bewarben sich praktisch auch da, weil gleich mal auftreten zu können und so, fuhren dann da auch hin und waren erst ganz schüchtern. Und zum Beispiel Jagger muss so schüchtern gewesen sein, dass er gar nicht zu fragen wagte, kann ich auch mal mitsingen? Und irgendwann durfte er. Und Alexis sagte, das Erste, was ihm aufgefallen ist, dieser dünne Junge, der schüttelte wie wild seinen Kopf, seine Haare. Mehr singen war noch nicht ganz so klasse, aber er schüttelte unfassbar seine Haare, obwohl die gar nicht so lang waren. Also das, dann gab es eben so Sessions, wo dann auch Keith mal mitspielen durfte oder auch Dick Taylor und irgendwann lernten sie da auch eben Brian Jones kennen und eigentlich, ehrlich gesagt, der Motor hinter den Rolling Stones ist Brian Jones, nicht die beiden anderen. Die beiden anderen waren noch zu schüchtern und Brian Jones sagte, okay, wir machen dann zusammen eine Band und das lief doch unter dem Namen The Brian Jones Blues Band. Also das war so der Anfang dieser Band. Das war kein festgelegter Name. Man übte auch nur in irgendwelchen Pubs. Die Pubs hatten oft Räume oben drüber, über dem Pub, wo man üben und spielen konnte. Und da machten sie nun aber noch keine Auftritte. Aber sie probten und probten, suchten Musiker. Und auch mit diversen anderen. Dick Taylor war noch dabei. Spielten sie dann 62 im Juni war es. Alexis Corner hatte einen Rundfunkauftritt bei der BBC und der hatte immer im Marquee Club, einem bekannten Jazz- und Blues-Club, einen festen Tag, konnte den aber nicht wahrnehmen und hat dann gesagt, ja, Long John Baldry soll da übernehmen und hat dann diese Jungband, die noch keinen Namen hatten, also Brian Jones und die anderen zwei, drei, gefragt, ob die nicht spielen wollen. Und und da mussten sie sich schnell entscheiden und angeblich ist die Geschichte so, dass Brian Jones eine Platte auf dem Tisch hatte, Muddy Waters, da ist Rolling Stone drauf, das Stück Rolling Stone. Und er sagt, okay, wir heißen die Rolling Stones. Und so einfach ohne große Überlegung ist das gekommen. Und das war der erste Auftritt, noch ohne Charlie Watts und ohne, da spielte irgendjemand anders Schlagzeug. Sie wissen nicht mehr genau wer, denn es gibt verschiedene Quellen. Einer sagt Mick Avery von den Kinks, die anderen sagen irgendjemand anders, der später bei The Hurt gespielt hat. Und einige sagen auch, es wäre doch Charlie gewesen. Also, aber so ganz klar war das nicht.
Okay, aber dann geht es ja doch so weit los, dass sie dabei bleiben. Offenbar haben sie ja dann, weiß nicht, wie erfolgreich dann dieser Abend war, aber offenbar war es ja nicht der letzte.
Nee, aber es war nicht übermäßig erfolgreich. Es gab aber einen kleinen Artikel in einer Musikzeitschrift. Aber sie spielten dann immer wieder und hatten aber noch nicht richtig eine große Fangemeinde, weil sie auch noch nicht richtig endgültig ihre Besetzung festgelegt hatten. Irgendwann stieg Dick Taylor aus und fing wieder an zu studieren. Und dann machten sie eine Anzeige und dann bewarb sich ein gewisser William Perks, so heißt der Mann, nämlich es ist Bill Wyman, der heißt eigentlich William Perks.
Okay.
Irgendwann 1964, also über ein Jahr, anderthalb Jahre später hat er seinen Namen geändert, weil der Name Perks war anscheinend für eine Rockband, die Erfolg haben wollte, nicht so richtig gut. Ich habe den Grund sonst auch so nicht verstanden. Aber
der kurioserweise ja nochmal um einige Jahre älter gewesen ist.
Ja, das ist auch eine ganz seltsame Figur. Also der ist ja viel älter. Der ist ja geboren 36, während die anderen sind 42, 43. 1944 geboren und der war aber in der Army 2 Jahre und in Oldenburg hier in Norddeutschland stationiert.
Okay.
Ja. Und hat da auch schon gespielt in Rock'n'Roll Bands. Und da gibt es also auch irgendwelche Geschichten. Und der ist dann zurückgekommen und hat dann wieder einen Job angenommen oder so, aber hat dann eben sich beworben für den Job, bekam den Job als Bassist. Und dann bekamen sie dann endlich auch ihren Wunschschlagzeuger Charlie Watts. Denn das war immer ein Hin und Her mit den Schlagzeugern. Der dann praktisch Anfang im Januar 63, da stand erst die endgültige Besetzung der Rolling Stones.
Charlie Watts, leider schon verstorben, hoch betrauert, möchte ich sagen, von vielen, weil er auch so eine eigene Persönlichkeit ja mit zu den Rolling Stones als Bandgefüge brachte. Der kam ja aber in der Tat, das sah man seinem Spiel auch an, zumindest wie er die Drumsticks, also die Trommelstöcke hielt, vom Jazz.
Ja.
Er war ein Jazz-Trommler.
Ein Jazz-Trommler eigentlich, das merkt man ja immer noch. Also, der hatte ja, ich weiß nicht, wenn Zuhörer das mal sich auf Videos angucken, wie der die Stöcke hält. Rockschlagzeuger haben die in der vollen Hand und hauen einfach drauf. Er hat die zwischen Daumen und Zeigefinger. Und Bill Wyman sagte nachher, es das Tolle an ihm war auch, dass er nicht so laut war. Er hat nicht so reingehauen wie die anderen alle. Well, I'm a king, baby, buzzing around your head. Sondern er hat einfach sensibler gespielt und das trotzdem aber steady, also hat einen festen Rhythmus. Und das war das Besondere an ihm. Und wie gesagt, er war ja schon ein ganz erprobter Schlagzeuger, auch in dieser Alexis Corner Blues Incorporated Band. Immer noch herrschte eigentlich der Glaube in dieser Szene, ja, wir machen hier Musik für Kenner, wir sind die Insider, wir werden nie kommerziellen Erfolg haben, wollen wir auch nicht. Weißt du, man hat ja manchmal so diese kleine Arroganz der Spezialisten. Nur Brian Jones, das sagen viele Quellen, war einer der wenigen, der sagte, nein, diese Musik können wir auch bekannt machen. Die können wir auch für allen Leuten nahe bringen und wir werden sie auch erfolgreich machen. Alle haben immer gesagt, naja, lass mal. Und Alexis Corner zum Beispiel hat daran nicht geglaubt. Hat gesagt, das hat keinen Sinn, lass das doch mal lieber. Und er hat übrigens Folgendes gesagt zu Brian Jones, als die Zusammenstellung mit diesen Jungs aus Dartford folgte, hat er gesagt zu Brian, nimm nicht die beiden, nimm nämlich Mick oder Keith, beide. Nimm nur einen. Nimm mal entweder den Sänger oder den anderen Gitarristen. Als ob er geahnt hätte, dass Brian Jones dann später von diesen beiden zugepflastert wird, einfach durch deren Persönlichkeiten oder so. Er hat es irgendwo wohl schon geahnt, dass dann die Rolle als Leader, denn eindeutig war Brian Jones der Leader, der Chef der Rolling Stones am Anfang, dass dessen Rolle dann dadurch zerstört wird. Und so ist es ja dann auch gekommen. Und das ist schon ganz, ganz eigentümlich. This time you're different, and determined to go. You gotta tell me.
Ich finde das hat total faszinierend, auch nach wie vor die Geschichte. Ich habe das jetzt ja dann auch noch verfolgt, da werden wir gleich auch noch drüber reden, über wie sich natürlich dann der Charakter auch verändert hat zu einer Band, wo dann später ja auch selbst geschrieben wurde, aber wo eben in der Tat dieses Kraftzentrum Mick und Keith so stark wurde und Brian Jones ja dann doch eine recht instabile Persönlichkeit offenbar gewesen ist, der dieses Tourleben irgendwie nicht verkraften konnte auf Dauer oder so.
Ja, aber das war schon eine eigentümliche Persönlichkeit. Der war unglaublich verrückt nach seiner Musik. Also das war für ihn ein Ein und Alles. Im restlichen Leben war er sehr unzuverlässig und sagen wir mal, nicht besonders nachahmenswert. Er hatte schon, glaube ich, als 16-Jähriger oder so 2 Kinder. Oder
als 19-Jähriger, glaube ich.
2 Kinder und dann kam noch ein drittes dazu. Er kümmerte sich nicht drum, ließ die sitzen in Cheltenham, machte Schulden ohne Ende, schuldete also unglaublich viel Geld vielen Leuten und verschwand nach London. Irgendwann hat er sich dann zu Hause ausgezogen und ist nach London gezogen, hat da kleine Jobs gemacht, um überhaupt zu überleben. Aber er war, sagen wir mal, jemand, der, sagen wir mal, zwar die Musik liebte, aber sonst wenig Verantwortung zeigte für andere Dinge. Dazu kam später noch sein Hang also zu Alkohol und Drogen. Das hat ihn dann vollkommen fertig gemacht. Also das ist das Drama gewesen von ihm. Aber am Anfang, in den ersten 2, 3 Platten, ist er absolut die führende Figur.
Wie kamen die Rolling Stones zu einem Plattenvertrag? Das ist mir nicht ganz klar. Also ich weiß auch nicht, ob es jetzt schon eine Beziehung dann dazu gibt, dass die Beatles ja ab 1963 einen wirklich, wirklich großen Erfolg hatten. Also man dann auch aufmerksam wurde auf britische Bands insgesamt. Also bei Plattenfirmen.
So war das. Also die Beatles waren ja bei EMI unter Vertrag und waren 63, als die Stones zum ersten Mal dann auch live spielten. Die Stones bekamen nämlich eine Residency, das heißt einen regelmäßigen Auftrittsjob im Crawley Club in Richmond, der gemanagt wurde vom Manager der Yardbirds, der später die Yardbirds managte, Giorgio Gomelski. Und der tat nun sehr viel für diese Rolling Stones, aber er brachte ihnen keinen Plattenvertrag. Alexis Korner zum Beispiel sagte, als er hörte, dass die Beatles so einen Erfolg haben, mit dieser doch sehr glatten Form von Rhythm and Blues. Die Beatles spielten ja auch Chuck Berry-Stücke und andere Stücke aus amerikanischen Soul und anderen Künstlern, aber eben auf eine nicht so raue Art, nicht so eine originäre Art, wie die Stones das machen, sondern eine eher glatte Art. Und als Alexis Korner den Erfolg der Beatles sah, war sein Kommentar: Oh je, also da werden wir jetzt nie Erfolg haben mit unserer Art von Rhythm and Blues. Wenn die Bevölkerung oder das Publikum diese Art der Beatles will, dann haben wir keine Chance. Da hat er sich dann auch geirrt.
Und, offenbar.
Und im Laufe des Jahres 63 gab es dann Kontakte zu der Firma, die Beatles abgelehnt hatte, Decca. Die hatten nämlich, der zuständige Mann hatte die Beatles vorspielen lassen und hat gesagt, nö, nicht gut genug. Und dann sind die zu EMI und haben also Karriere gemacht.
Haben, die Gitarrenbands sind vorbei.
Ja, genau. Genau. Und dann wollte er nicht noch einen Fehler machen und hat diese neuen aufstrebenden Jungs, die ganz anders waren als die Beatles, weil das waren so ein bisschen, die sahen ein bisschen wilder aus und so, traten auch nicht in Anzügen auf, sondern die waren schon ziemlich schräge Jungs, klangen auch rauer und ein bisschen holpriger, aber egal, er wusste, da ist irgendwas und jetzt nehmen wir sie mal unter Vertrag. Und das waren die ersten Aufnahmen, die übrigens von einem sehr bekannten Produzenten, Glyn Jones, produziert oder aufgenommen wurden als Toningenieur. Und der merkte schon, da ist wirklich was ganz Besonderes. Aber es war noch keine Veröffentlichung. Die kam dann erst im Jahr 64, am Anfang von 64. Come On war das erste Stück. Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Come on, since me and my baby parted. Come on,
Chuck Berry Titel.
Chuck Berry Titel, genau. Und ja, das war schon so, dass also es relativ leicht ging, einen Plattenvertrag zu kriegen für die, weil die Situation eben offensichtlich gut war. Und auch schon die Ausstrahlung von Jagger, auch durch die Auftritte in diesem Richmond, in diesem Crawdaddy Club, zeigte, da kommt was, da ist was, da hat er was. Er hat sich noch nicht so bewegt, so ein bisschen nur rumgetanzt. Das, was ihn später ausgemacht hat, hat er erst später von James Brown und Tina Turner gelernt. So die verschiedenen Gänge, Läufe, Sprünge und so. Aber da war er schon, also auch für viele Frauen auf einmal interessant. Und die Band spielte gut und war so eine richtig solide Bluesband. Obwohl, ehrlich gesagt, als ich mir jetzt die erste Platte wieder angehört habe, klingt das doch ziemlich, naja, simpel, ne? Also, und irgendwann in den 80ern hat Jagger dann mal gesagt, ich weiß gar nicht, warum die Leute uns so angehört haben, weil warum sollte man uns, die wie eine Schülerband einfach versuchten, die alten Stücke der Blueskünstler nachzuspielen, warum sollte man uns hören und nicht die Originale? Aber so war es eben. Die Menschen wollten eben diese neuen Versionen, die auch nicht ganz so, ja, die waren nicht so spröde, die waren also schon kommerziell durch ihre Wildheit und ihr Tempo, ihre
Tanzbarkeit. Also sie haben ja schon, ich finde auch, dass das ehrlich gesagt recht simple Tonaufnahmen sind. Man hört das auch irgendwie, dass man denkt, ja, ja, gut, ich spiele dieses Stück, kriege das Stück irgendwie hin, das zu spielen. Was sie aber trotzdem haben, ist irgendeine Art von Energie. Das ist ganz komisch, finde ich. Die gibt es schon irgendwie, die man da raushören kann. Da gibt es schon eine Art Spannung. Die kommen, ich finde, durch zwei Elemente spätestens dazu. Einmal wirklich durch die hörbar, die gute Gitarre, also die Slide-Gitarre von Brian Jones. Mhm. Und dann auch durch die Art, wie Mick Jagger schon am Anfang singen kann. Ja. Man merkt, seine Stimme ist sehr viel jünger natürlich, logischerweise, als man das jetzt dann irgendwie in den klassischen Jahren später merkt. Aber irgendwie hat er es... Er traut sich schon auch wirklich da viel damit zu machen. So.
Es ist richtig ein mutiger Gesang, also das muss man ja schon sagen.
Well, I'm a king, babe. Buzzing around your hive. Well, I'm a king, babe, baby. Buzzing around your hive.
Da so sich dahin zu stellen und das so original zu singen, so sagen wir mal unverblümt zu singen, das ist schon eine Leistung, ganz ehrlich gewesen. Und ja, da waren also auch gute Songs dabei. Also beim ersten Album, das dann im April 64 erschien, da waren dann also Chuck Berry Stücke dabei oder aber auch ein Blues von Slim Harpo, I'm a King Bee.
Want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen.
Und das hat Jagger, da hat er den Text leicht verändert. Im Original heißt es irgendwie, ja Baby, möchtest du meinen Stachel? Jagger singt lieber, ja gib mir deinen honigsüßen Mund oder so. Also er macht es netter. Er macht es nicht ganz so brutal wie
Aber es wirkt trotzdem nicht, also viel zweideutig ist da nicht dran. So, ne? Das muss man schon irgendwie sagen. Aber es sind auch erkennbare Blues-Cover drauf. Also Route 66 zum Beispiel ist da drauf. Und später gibt es dann ja auch noch andere Sachen, wo man denkt, ja, das kenne ich irgendwie, aber das kenne ich ja von jemand anders irgendwie. Ja, also.
Aber es waren hauptsächlich Cover da drauf. Und davor hatten sie auch schon eine Single veröffentlicht, ein Buddy Holly Song, Not Fade Away. Und da hatte ihnen sehr geholfen Phil Spector, der nach London gekommen war und Interesse an der Band gefunden hatte und ihnen auch gut Ratschläge gegeben hat, unter anderem auch diesen Song aufzunehmen. Und ja, man muss nur eins erzählen, dass noch eine Sache passiert war. Erstens hatte Jagger sein Studium unterbrochen. Er konnte ja nicht mehr auf die London School of Economics gehen, während er hier nun in den Clubs rumfuhr. Das war eine Änderung und sie bekam einen Manager und zwar als sie schon in Richmond spielten, im Crawdaddy. Und das war ein ganz ungewöhnlicher Typ. Der kam aus dem Umfeld von Brian Epstein, dem Beatles Manager, und der hatte diese Jungs gesehen und dachte, ah, da ist was drin. Und der war erst 19 und das Problem war, er konnte ja nicht mal Verträge unterschreiben als 19-Jähriger. Und also musste seine Mutter musste immer die Verträge mit gegenzeichnen.
Also das ist Andrew Luke Oldham.
Ja, der heißt Andrew Luke Oldham, der auch so eine Art Produzent wurde. Wobei umstritten ist, wie stark sein Einfluss auf die Musik nun wirklich ist oder ob Jagger, Richard oder Brian Jones, die Hauptrolle bei der musikalischen Produktion übernahm. Aber das war sein Ding und er war einfach ein genialer PR-Mann. Das war sein Geheimnis. Der hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass die nicht so ordentlich aussahen. Am Anfang waren die auch so normal Jeans und Hemd und so. Und das, sie sahen immer wilder aus. Und die Haare wurden immer wilder. Und das ist mit sein Werk.
Es wird auch die Geschichte kolportiert in diesen ganzen Büchern auch mal so und mal so, dass er beispielsweise auch für diese Schlagzeile gesorgt hat, würden Sie Ihre Schwester oder Ihre Tochter, das ist eben umstritten, mit einem Rolling Stone ausgehen lassen.
Ja, genau.
Das hat er offenbar in einem Interview so gesagt und das wurde dann immer, weil das natürlich auch eine clevere Zeile ist, immer weiter kolportiert irgendwie.
Und dadurch kriegten die Stones eben Publicity eher für die älteren Menschen, für die Eltern in eine negative Publicity. Aber das war clever von Andrew Luke Oldham, denn der dachte, wenn sie bei den Eltern verhasst sind, dann finden die Jungen das gut. Das ist genau der Kniff. Und so hat's auch funktioniert. I wanna be your lover, baby.
be your man.
Also auf einmal wurden sie bei den Jungen die Helden, die Heroes, die Vorbilder. Und weil sie eben frech waren, weil sie einfach Sachen gemacht haben. Sie haben zum Beispiel mal bei einem Gig gegen irgendeine Garagenwand einer Tankstelle gepinkelt, weil sie irgendwie mussten sie irgendwie. Und dann hat der sie angezeigt, der Garagenbesitzer. Und das kam vor Gericht, was natürlich Andrew Luke Oldham auch noch ausgeschlachtet hat. Ne? Also solche Sachen hat er dann gerne gemacht, um dieses Rabauken, dieses Rebellen-Image zu füttern. Auch das Image, das sie verbreiteten. So Beatles waren ja immer so ordentlich gekleidet,
freundlich.
Und die Stones-Platten, da waren düstere Fotos, die guckten da etwas hart in die Kamera. Und bei Brian Jones zum Beispiel der Pony bis in die Augen. Und also das war ein klassischer Unterschied. Ne? Also ein düsteres Image, was vielleicht gar nicht so war. Die waren vielleicht genauso fröhlich und lustig wie alle anderen, aber das Image war so.
Also das ist ja nun auch geradezu klischeehaft immer wieder erzählt, dass eben dann so eine Front aufgemacht wurde, eben durch Andrew Luke Oldham, Beatles oder Stones. So. Also wie ein Bekenntnis, das man ablegen musste. Dabei waren die ja weder verfeindet noch irgendwie sich missgesonnen, sondern sie waren sogar richtig befreundet später miteinander. Das ist ja inzwischen auch längst bekannt. Aber er hat es irgendwie geschafft, dieses Image aufzuladen.
Ja.
Das ist ja, und das führte denn dazu, dass diese erste Platte aufgenommen wurde. War die erfolgreich?
Die war einigermaßen, aber nicht so richtig. Es war kein Riesenhit. Denn also die Songs waren noch, Come On war noch richtig kein großer Hit. Also es war aber Aufmerksamkeit, die erzielt wurde. Und der erste größere Hit war eigentlich I Wanna Be Your Man. Das ist dieser Titel von Lennon und McCartney. Es war so, die trafen sich dann irgendwo im Club. Andrew Luke Oldham hat behauptet, er hätte den Song besorgt, aber andere Quellen sagen, das hätten dann schon Jagger und Richard, also Jagger gemacht, der mit Lennon und so weiter befreundet war. Und dann haben die gesagt, einmal sollen zum Beispiel die Beatles, die spielen im Richmond in dem Crawdaddy, kommen die Beatles rein, hatten gehört von diesen und wollen mal gucken, was macht denn diese junge Konkurrenz? Gucken wir uns mal an. Also die Kontakte kamen dann und dann sagte wohl Jagger und John, ja, hast du noch einen Song irgendwie über? Und dann, die Beatles haben diesen Song erst später veröffentlicht. Und die etwas raue Version von I Wanna Be Your Man war eigentlich der erste Hit, kam auf Platz 12 oder sowas in den Singlecharts. Das war also auch schon ein ziemlich guter Hit. Selbst geschrieben haben sie noch kaum was. Auf dem ersten Album, das heißt einfach The Rolling Stones, war ein einziger Song, Tell Me heißt der.
I want you back again. Want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Darling, you're safe. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back.
Das ist eine eigene Komposition. Und dann später gibt's noch ein paar Songs, wo die gesamte Band als Komponist angegeben wird unter dem Pseudonym Nanka Felge. Felge war ein Bewohner in der Wohngemeinschaft von den Jungs, denn mittlerweile waren Brian Jones, seine Beziehung mit dem dritten Kind war schon wieder in Cheltenham zurückgezogen. Also Brian Jones, Jagger und Keith Richards wohnten im Edith Grove, das ist in Chelsea, Fulham, hatten eine Mini-Wohnung.
Oh, das ist eine gute Idee, war.
Chaotisch zusammen sein. Und da sind sie dann von Gigs immer da hingekommen und so. Am Anfang haben sie, Keith sagt, viel Shoplifting gemacht, um überhaupt was zu essen zu kriegen. Das war im Jahr 63, wo sie noch nicht so viel verdienten. Am Anfang war es auch so, dass Brian, dem noch sehr simpel spielenden Keith Richards, oft zeigte, ja, mach das mal so, mach das mal so. Und er war wirklich der Lehrer für Keith, auch als Slide-Gitarrist und später. Und das, obwohl Keith nie sehr nett über Brian Jones geschrieben hat, das musste er schon zugeben, dass das so war. Und ja, das ist natürlich eigentlich auch schon eine tragische Geschichte, dass der Mann eigentlich ein Lehrer war und dann hinten dran saß.
It's all over now.
die Single 1964 war ein etwas größerer Hit schon, It's All Over Now. Das ist dann schon aber Mitte 64. Man muss sich das ja dann sozusagen in der Beatles-Zeitrechnung vorstellen. Da waren die Beatles schon wirklich, wirklich ganz große Stars, große US-Tourneen schon gemacht, hatten quasi schon die westliche Popwelt erobert. Und dann kamen die Stones und halben Schritt, ganz Schritt hinterher, muss man sagen, oder?
Und diese Aufnahmen wurden dann schon in Amerika gemacht, weil sie hatten schon gleich schnell eine USA-Tournee gemacht, die wohl ziemlich chaotisch war. Britain's New Hitmakers wurden sie angekündigt und die Leute kannten sie aber noch nicht. Aber sie schauten in den Chess-Studios in Chicago vorbei, wo Muddy Waters und diese ganzen Klassiker Chuck Berry ihre Aufnahmen machten. Und da nahmen sie zum Beispiel It's All Over Now auf, einen Song von Bobby Womack, dem berühmten späteren, also ein Soul-Star. Oder auch Little Red Rooster, ein berühmter Blues.
I am the little red rooster, too lazy to crow for day.
Wo ein großartiges Slide-Gitarren-Solo von Brian Jones ist. Das ist alles Brian Jones, der das gespielt hat.
Ich finde, gerade bei Little Red Rooster fällt auf, das ist gar nicht wirklich gefällig oder so. Das ist wirklich sehr eigensinnig. Das muss man schon mal echt sagen. Also das
das fand ich, ehrlich gesagt, mich hat das auch unglaublich gereizt, als ich das zum ersten Mal gehört habe im Radio. Erst hatte ich, als ersten Song hatte ich eigentlich It's All Over Now gehört und so. Und dann hörte ich Little Red Rooster und dachte, wow, das ist ja wirklich wie originaler Blues und so, so mutig gespielt und so. Also das fand ich echt beeindruckend. Und sie machten wirklich das Beste aus diesen amerikanischen Vorbildern. Auch diese lange Version von Everybody Needs Somebody to Love.
I'm so glad.
Ein legendäres Live-Stück, das also live immer abging wie die Granate. Das war wunderbar. Oder auch Balladen konnten sie ja auch machen. Time is on my side. Das ist eine wunderbare Soul-Ballade, die sie eben machten, aber eben noch Fremdstücke.
Time is on my side.
Da gab es ein neues eigenes Stück, Pain in My Heart. Das ist also ein eigener Song. Und ein Song, der auch einen super Hook hatte, der auch noch hieß Off the Hook. It's Off the Hook. Dieser, der super abging. Auch ein bisschen nicht so hübsch und süß wie vielleicht manche Beatles-Texte in der Zeit noch, sondern die waren einfach so ehrlich. Hier, so läuft's.
Ich finde das so erstaunlich, dass die im Grunde genommen ja eine amerikanische Musik ja doch mit echter Leidenschaft eigentlich auch zurück in die USA gebracht haben. Das ist eine etwas schräge Geschichte. Ich meine, es gibt ja diese britische Blues-Tradition, das hast du ja vorhin auch beschrieben mit John Mayall und Alexis Corner und diesen ganzen Bands, wo die ja auch quasi so als Durchlauferhitzer für viele Leute gewesen sind. Aber zurück in die USA damit zu gehen.
Ja, und dass auf einmal weiße Amerikaner, sie auf einmal diese Band aus England hörten und zum ersten Mal die Musik, ihre eigene Musik, die Musik ihrer Afroamerikaner, ihrer Mitbevölkerung hörten. Die kannten das gar nicht. Und dadurch haben dann auch viele weiße junge Amerikaner den Blues kennengelernt. Und auch die Musiker, die den Blues eigentlich erfunden haben. Und das ist echt ein Verdienst der Stones. Und da waren sie sich auch sehr bewusst und waren auch sehr ernsthaft. Sie waren nie welche, sie haben immer gesagt, das ist nicht unsere Musik, das ist Musik, eure Musik. Also sie haben nie so getan, als hätten sie es erfunden. Sondern sie haben immer gesagt, nein, wir spielen die Musik eurer großartigen Vorbilder. Und sie haben zum Beispiel eines gemacht. Sie haben, glaube ich, 1965 in einer berühmten Fernsehshow Shindig in den USA gespielt und haben dafür gesorgt, dass Howling Wolf, ein berühmter Blues-Sänger, dass der einen Auftritt da bekam. Und den haben sie dann auch angekündigt. Die Ankündigung übernahm schon Mick Jagger. Nicht Brian Jones, dessen Idee das eigentlich gewesen war. Auch im amerikanischen Fernsehen haben sie Little Red Rooster gespielt und bei dem wunderbaren Slide-Solo von Brian war nicht er im Bild, sondern Mick Jagger. Und so fing es an, dass seine Rolle immer kleiner wurde, was eigentlich unverdient war. Aber jedenfalls haben die Stones sehr viel dafür getan, dass die schwarzen Bluesmusiker auf einmal Jobs kriegten, auf Konzerttourneen gingen. Die sind in echt immer sehr dankbar gewesen. Und das ist auch eine wunderbare Sache.
1965 haben die Stones es dann in der Tat total geschafft. Und zwar spätestens mit dem immer noch größten, großen Hit, bei allen Hits, die man abmessen kann, ist Satisfaction natürlich. Ja. Ein Meilenstein.
Davor würde ich gerne noch über The Last Time reden. Das war nämlich der erste eigene Hit, selbst geschrieben von Keith und Mick, der sich jetzt Mick nannte, nicht mehr Mike oder Michael. Das ist eine geniale Gitarrenphrase, die aber auch von Brian Jones gespielt wird. Das war der erste Nummer 1-Hit, den die Stones hatten. Und auch noch ein eigener Song. Und auf der Rückseite eine geniale Ballade, auch von Jagger Richards, Play With Fire. Eine intensive, schöne Ballade.
Don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood. But don't play with me, 'cause you're playing with fire.
Ich kann mich erinnern, die haben wir immer gerne gespielt, so als 16-jährige Schüler am Keyboard mit einem Sänger, der später Notar wurde, mein Freund Gerd, der das dann unglaublich gut singen konnte. Und kurz danach kam also dann Satisfaction. Und ehrlich gesagt, ne, ich dachte erst, was ist jetzt das? Hörte ich im Radio nur immer diese verzerrte, extrem verzerrte Gitarre. Mit diesem simplen Riff, das jeder kennt. Und dachte, naja, ist das jetzt ein bisschen zu einfach? Oder, aber dann kam der Beat dazu. Und dann steigert sich ja Jagger immer weiter in der Nummer. Und wenn du mal auf den Text hörst, der ist ja wirklich... Die Konsumgesellschaft wird da niedergemacht, wirklich, die uns ausbeutet und selbst die Freundin beutet einen aus und so. Man kriegt den Fuß nicht auf die Erde, weil die Welt um einen selbst so grausam ist. Und das in so einem Song ausgedrückt war genial.
Wie soll ich sagen, er steigert sich wirklich auch rein in das Ding und es kriegt ja auch immer mehr, es ist wie so ein Zug, der immer schneller wird. Ja. Das ist, also obwohl der Song ja nicht schneller wird.
Nee, aber so ist es, so wirkt es. Ja, ist richtig. Unglaublich, da stolpern die Worte eigentlich übereinander. Das ist ganz, ganz großartig wirklich gemacht.
Ist es tatsächlich so gewesen, dass Andrew Luke Oldham gesagt hat, ihr müsst eigene Songs schreiben oder kam das von denen selbst? Das wird auch gern erzählt, er hat sich selbst auch damit sehr gebrüstet, ich weiß aber nicht genau.
Ja, so ganz sicher bin ich mir da nicht, aber ich glaube schon, dass er ihnen geraten hat, hört mal zu, wenn ihr richtig Geld verdienen wollt, dann müsst ihr auch die Copyrights haben, also die Autoren, die Urheberrechte, da müsst ihr die Sachen selbst schreiben. Und das war für den BWL-Studenten Mick, glaube ich, ein gutes Argument. Und der Sage nach hat dann Andrew die beiden in die Küche gesperrt und die haben dann zusammen gewohnt übrigens, Brian Jones war ausgezogen und dann haben die in die Küche gesperrt, bis sie den Song fertig hatten.
Ach so, bis vorher sollte nicht wieder rauskommen.
Genau. Und der erste Song war Tell Me und der zweite war As Tears Go By. Der war auf einmal ein ganz anderer Song und die haben sie einer jungen Klosterschülerin gegeben, die irgendwie singen wollte und Andrew Luke Oldham hat sie entdeckt oder hat sie dann herangebracht und sagt, ja, die könnte doch den Song toll singen. Hat sie auch einen Riesenhit für Marian Faithful.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me.
Und die Stones haben ihn danach erst aufgenommen.
Aber es ist wirklich so, als ob man das Gefühl hat, da ist es so ein bisschen Auftritt von rechts, Marian Faithful, wie bei einem Theaterstück.
Ja.
Das ist wirklich, da spielt da jemand so seine Rolle und das ist wirklich verblüffend, weil sie natürlich später eine lange Beziehung mit, auch komplizierte Beziehung mit Mick Jagger hatte und natürlich ein gefallener Engel war, was natürlich verschiedene Filmambitionen, vor allem eine schlimme Drogengeschichte nachher hatte, wissen viele auch, aber da fing es quasi an, kann man sagen.
Ne? Ja, in der Tat. Also das waren wirklich das war wirklich der Durchbruch. Und dann kam also gleichzeitig auch ein Album raus, Out of Our Heads. Aber das sollten wir jetzt mal sagen. In England war es so und auch bei uns in Europa hier, dass die Singles nicht auf diesen Alben waren. Also diese großen Hits, The Last Time, Satisfaction, Get Off of My Cloud und so, die waren nicht auf den dazugehörenden Alben, obwohl sie in derselben Studiophase aufgenommen worden. Aber das war so eben das Denken, ja, nee, wir können die nicht vergeben, wir kamen da mit einem Single-Hit und das ist wichtiger. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Die großen Hits kriegt man wirklich nur auf diesen Compilations, die dann später erschienen, Big Hits und so weiter. Und in den USA, deswegen gibt's oft Verwirrung, auch jetzt bei den Streaming-Diensten. Wenn man nämlich die USA-Versionen hört, da sind die Hits immer drauf. Dafür fehlen aber dann andere Stücke. Also im Original waren die Hits nicht drauf und auch der nächste Riesenhit, Get Off of My Cloud, das ist auch wieder einer hier, lass mich in Ruhe, so richtig. Das war auch voll dem Image entsprechend und war auch für Jugendliche ein absolut glaubwürdiges, nicht aufgesetztes Verhalten. Das war doch genau richtig. Mehrere Singles folgten dann noch und auf dem Album Out of Our Heads waren aber auch wunderbare Balladen. Heart of Stone, That's How Strong My Love Is, also eine Soul-Ballade. Und auch ein eigener Song, der eigentlich ein Klassiker geworden ist. I'm Free to Do What I Want. Also ich will immer das machen, was ich will, lass mich in Ruhe und so. Das ist eine großartige Nummer, die auch heute immer noch gespielt wird von ihnen. Also es geht jetzt so weiter, dass also es Einzelhits gibt. Der nächste ist dann The 19th Nervous Breakdown.
denn Brian Jones keine eigenen Lieder geschrieben? Das ist doch eine Frage, die eigentlich nicht klar ist, oder?
Nee, es ist wirklich nicht klar. Entweder er war zu lethargisch oder ein bisschen zu faul. Er sonnte sich, er mochte, er war gerne berühmt. Also er ging gerne auch auf die Rolle oder in die Clubs und so weiter. Während die anderen beiden, glaube ich, konzentrierter, auch unter der Anleitung von Andrew, eine konzentrierte Art, die wir, nach dem Motto, wir müssen jetzt neue Sachen schreiben. Und wenn Brian Jones Stücke angebracht hätte, die hervorragend sind, hätten die doch sicher die aufgenommen. Bin ich doch ganz, ganz klar. Also im Endeffekt ist es so gewesen, dass Bill Wyman, der ein guter Freund von Brian Jones war, gesagt hat, Brian war einfach zu schwach gegen diese aufstrebende, aufwachsende, ehrgeizige Troika von Jagger, Richards und Andrew Luke Oldham. Gegen diese drei kam er nicht an. Und das mag schon sein. Und dazu kam nun dazu, dass er noch mehr eben anfing, Drogen zu nehmen und zu trinken und absolut auch nicht mehr so zuverlässig war.
Faktisch ist es so, von Song zu Song, von Album zu Album hat man das Gefühl, Brian Jones verschwindet immer mehr im Hintergrund und die anderen treten immer weiter nach vorne.
Ja,
was sich dann eben auch bei den Singles, die dann ja folgten, hast du gesagt, 65 und bei Aftermath, das ist 66 dann, total zeigt, weil das ist ganz stark, finde ich.
Ja, also dann kommt ein absolutes Spitzenalbum im April 66, Aftermath. Und da sind natürlich tolle Songs drauf. Mother's Little Helper, ein sehr ironischer, böser Song über die Tablettensucht amerikanischer oder britischer Hausfrauen.
Kids are different today, I hear every mother say. Mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy
Mother's
day.
Little Helper und Lady Jane, eine mittelalterliche Ballade. Aber hier konnte Brian Jones glänzen, weil der spielt da den Dulcimer, also dieses mittelalterliche Instrument, das diesem Song auch genau diese Ausstrahlung gibt.
Diesen Charakter gibt, ja, okay. Mhm.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain.
Under my thumb. Eine Macho-Hymne ohne Ende.
Brian Jones trägt ja auch hier bei Under My Thumb auch etwas ganz Eigenes bei, nämlich er spielt da Marimba. Das ist ja so eine Art Xylophon oder so.
Ja, genau. Auf diese Idee zu kommen, also so einen Rocksong mit sowas zu intonieren und einen ganz spannenden Sound zu machen. Später haben die Leute das dann ganz leicht gemacht, weil da gab es Synthesizer, die so klangen. Du hast dann einfach nur die Figur gespielt. Aber auf die Idee erstmal zu kommen, ist wirklich großartig.
Under my thumb, the girl who once had me down. Under my thumb, the girl who once pushed me around is down to me.
Er war immer noch ein sehr, sehr kreativer Musiker, das muss man schon sagen. Hat aber auch eben beigesteuert für den Erfolg dieses großartigen Albums. Zum Beispiel bei der, sagen wir mal, letzten Nummer, einer im Epos, Going Home, auf Aftermath, 11 Minuten lang, über 11 Minuten. Also das hat alle Grenzen gesprengt, die es früher für Popmusik gab. Bob Dylans Song, Like a Rolling Stone, war über 6 Minuten. Also Hey Jude war noch nicht aufgenommen, aber es gab eigentlich nicht so lange Nummern. Aber diese 11-Minuten-Nummer, vor allen Dingen die man merkt, genau, die muss im Studio so angefangen haben. Man hat erst diesen Song gespielt und dann irgendwann springt der Rhythmus um und dann wird nur noch gejammt. Das Seltsame ist, In derselben Zeit, als Aftermath aufgenommen wurde, wurde auch Painted Black aufgenommen. Das hätte eigentlich auf das Album gehört, aber die Philosophie war ja eben, Single ist Single, kommt nicht aufs Album. In Amerika ist das Stück da drauf. Und das war mit nun das sensationellste Stück, das die Stones je gemacht haben. Painted Black, eine düstere Ausstrahlung, ob das nun ernst oder ironisch gemeint ist, aber es ist unglaublich treibend, geht nach vorne ohne Ende und mit einer Sitar versetzt, die Brian Jones gespielt hat. Ne? Nicht
wieder sein Element.
Ja, sein gehört. Element, ja, wichtig. Er hatte das wohl von George Harrison gehört, die Sitar, weil die Beatles damit schon aufgenommen hatten. Und hatte sich auch eine besorgt und hat nun das auch gelernt und gespielt. Und das ist ein unfassbar guter Song. Und im selben Jahr, man muss immer bedenken, im Mai kommt Aftermath und Painted Black raus. Im September Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow. Auch ein Song über eine verwirrte Jugendliche, die offensichtlich auf dem falschen Drogentrip ist. Hast du deine Mutter gesehen, die im Schatten steht und so? Also das sind schon geheimnisvolle Texte, die aber eine Aussage hatten für das Zielpublikum. Und so ging es weiter. Im Januar 67 gab es die nächste großartige Single, Let's Spend the Night Together. Der B-Seite, es war eine Doppel-A-Seite, das gab es nun damals auch manchmal, also beide Hits kamen auf die Nummer 1, beide Songs, war Ruby Tuesday, eine schöne, wunderbare, romantische Liebesballade, wo wieder das Kerninstrument von Brian Jones gespielt wird, eine Blockflöte, die so wichtig für die Ausstrahlung für diesen Song ist. Sonst hätte der Song nie den Zauber, den Charme, den er wirklich hat.
Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes.
Ja, und die Dichte der großartigen Songs nimmt ja eindeutig zu, oder?
Eindeutig. Und diese beiden Songs, Let's Spend the Night Together, in Amerika mussten sie es ändern in Let's Spend Some Time Together.
Ja, in der
Fernsehen.
Im Fernsehen.
Weil das war zu hoch anrüchtig. Die hätten eigentlich auf das Album Between the Buttons gehört, das im Februar 67 erschien. Also das aber dann auch nur zwei, drei etwas nicht so spektakuläre Nummern hatte. Aber mit den Singles wäre es ein tolles Album gewesen, war es aber dann nicht. Ne? Und dann kommt aber das düstere Element.
Ja, das düstere Element 1967 gilt als so ein Horrorjahr für die Rolling Stones. Nämlich in der Tat gab es wohl mehrere, sagen wir mal, Es gab mehrere Vorfälle mit der Polizei und es gab auch Verhaftungen, richtig? Also sie wurden irgendwie ausgehoben, ich weiß gar nicht bei wem zu Hause, auf jeden Fall.
Naja, es gab schon also auch eine Entwicklung. Das fing eigentlich an, dass Brian Jones in einem Nachtclub einem Reporter, der ich glaube der News of the World, erzählt hat, es reingefallen. Der hat mit ihm sich unterhalten und Brian dachte, oh, wer ist das denn? Macht nichts. Und hat erzählt, ja, ich guck mal, hier habe ich, willst du ein paar Pillen? Und dann hier, ich habe Haschisch in der Tasche und so. Hat also seinen Drogenkonsum offen einem Reporter gemacht, was man natürlich nicht machen darf. Und der Reporter war so blöd und hat Brian Jones für Mick Jagger gehalten und hat dann in seiner Geschichte in der Zeitung geschrieben, ja, Mick Jagger hätte das gemacht. Jagger hat gleich eine Klage eingereicht und hat die Zeitung verklagt. Das blähte das Thema noch weiter auf. Sonst wäre es vielleicht versickert. Es blähte so weit auf, dass die Polizei aufmerksam wurde und dann auf einen Tipp der News of the World, der Zeitung, die Wohnung, das Haus von Keith Redlands durchsuchte, eine Razzia dort machte und zufällig war dann auch Mick Jagger und Marion Faithfull gerade da. Ja, da waren irgendwelche Tabletten in der Tasche, die eigentlich Marion gehörten und dann wurde gesagt, ja, Keith, der lässt zu, dass hier Drogen konsumiert werden und sie wurden angeklagt. Und das hat sie wirklich absolut gelähmt. Sie konnten nicht auf Tournee gehen, wenn sie unter Anklage standen. Sie haben dann nochmal eines gemacht. Sie sind nach Marokko geflohen beinahe. Sie sind nach Marokko gefahren, um irgendwie aus England wegzukommen und dieser Presse. Und auf dieser Reise hat dann auch noch Keith Brian Jones seine Freundin weggenommen, Anita Pallenberg, die deutsche Schauspielerin. Das machte das Zusammenleben in der Band nicht einfacher. Und Brian war absolut fix und fertig. Und das, ich glaube, das Verhältnis zwischen Keith und Brian war dann endgültig tot. Aber das Schlimme war, der Richter in London hat die echt verurteilt. Und zwar Mick Jagger bekam 3 Monate Gefängnis. Und Keith 1 Jahr dafür, dass er in seinem Haus das zulassen wollte. Und das war ein Urteil. Da gab es sogar Proteste vom Publikum vor dem Gerichtsgebäude. Und es war richtig Aufsehen. Und die beiden standen dann da, kamen aus dem Gerichtsgebäude und aus der Polizeiwache, mussten auch eine Nacht im Gefängnis verbringen und kamen dann auf Kaution frei. Aber das war natürlich ein spektakuläres Ereignis für die Presse. Und das hatte aber auch andere Reaktionen. Ein sehr konservativer Chefredakteur der Times, der wichtigsten Zeitung, Bob Rees, der Vater des jetzigen Politikers, er schrieb einen sehr positiven, für die Stones positiven Leitartikel nach dem Motto, schießen wir denn nicht wirklich hier mit Butterflies on a, hauen wir nicht, zerhacken wir nicht, Butterflies on a wheel, also im Deutschen würde man sagen,
mit Kanonen auf Spatzen
schießen. Ja, genau, mit Kanonen auf Spatzen schießen, genau so. So, und das spielte dann schon eine Rolle und in der Berufungsverhandlung sagte der Richter dann nee und hat die alten Urteile nichtig gemacht und die mussten eine Geldstrafe zahlen, aber sie waren auch nicht vorbestraft. Das lief bei den beiden also relativ gut ab. Bei Brian Jones, der auch Opfer von Polizeirazzien war und bei dem mehr gefunden wurde und so weiter, war es so, dass er wirklich ständig nun unter der Bedrohung war, ins Gefängnis zu müssen. Und das lähmte die Band natürlich vollkommen. Und in dem Jahr, das war das Jahr der Hippies, 67, The Summer of Love, Sgt. Pepper, da wollten die Stones natürlich auch was machen und nahmen dann als Antwort auf diese Polizeiaktionen einen Song auf, der hieß We Love You. John, Beatles sang Chor und eigentlich so, es war ein Manifest. So, wir lieben euch trotzdem, obwohl ihr uns so behandelt wie Dreck. Und der Song fängt auch an mit dem Geräusch von Gefängnistouren.
Ich habe gelesen, dass auch die, dass The Who, also die Band The Who,
ja,
dass die aus Solidarität Stones Songs aufgenommen haben oder aufnehmen wollten und gesagt haben, wir machen das so lange, bis die Jungs wieder frei sind, also ihre, ja, Freunde wieder frei sind. Ja. Das finde ich eigentlich irgendwie ganz rührend.
Ja, also so, es war wirklich eine große Solidarität und also auch nicht nur unter den Musikern, auch unter dem Publikum. Niemand hat begriffen, was der Quatsch sollte. Und es würde wirklich ja so, es sah ja so aus, als wäre das Establishment sich gegen diese aufmüpfigen jungen Musiker wenden, ne? Die dann zum Märtyrern auch gemacht wurden. Und das war also im England von damals gefüttert durch diese Boulevardzeitungen, die eine extreme Rolle in dem Land gespielt haben und eigentlich immer noch spielen.
Also in der Tat, man entgeht auch kaum in all diesen Zeitschriften und Artikeln und Büchern diesen ganz, also dass diese Razzia bei Keith zu Hause, ja, wird in allen Einzelheiten immer ausgeschlachtet. Marion Faithfull sei nur mit einem Teppich bekleidet, ja, rausgeführt, genau, worden. Und so.
Ja, also, Schlagzeile, also, nackte Frau.
Also wirklich, ja, also wirklich haben sie wirklich einen Strich und Faden fertig gemacht, was natürlich auch nicht zur, na, sagen wir mal, guten Stimmung beigetragen hatte. Dazu kommt, wie du schon sagtest, und das klingt wie Klatsch, aber es ist in der Tat ja wichtig für die Band auch gewesen, dass Anita Pallenberg dann eben die Freundin von Keith wurde,
ja,
langjährige Beziehung nachher,
ja,
und Brian Jones in der Tat auch dadurch nochmal, ich glaube, auch an Halt verloren hat. Ich glaube, er hat sich auch echt wirklich saumäßig, also ganz schlimm benommen, aber das ändert nichts, seine Rolle wird dann irgendwie,
ja,
unwichtiger. Es gibt dann noch ein Album 1967.
Ja, dann kommt natürlich das Jahr 67. So viel durcheinander, auch diese Bedrohungen für Brian, denen es auch immer schlechter ging, der war immer unzuverlässiger und sie nahmen ein Album auf und das dauerte Monate. Also das dauerte ungefähr 6, 7, 8 Monate, bis sie das Album aufnahmen. Es kam erst im Dezember raus. Their Satanic Majesty's Request. Und da spielt also Brian nicht so viel mit. Da hat zum Beispiel Nicky Hopkins am Piano eine ganz bedeutende Rolle, wirklich.
Das ist ja so ein Session-Pianist gewesen.
Ja,
ne? So
ein Studio-Pianist, großartiger Musiker. Einer der besten Pianisten, die es in der Pop- und Rockmusik gegeben hat, der bei unzähligen berühmten Aufnahmen gespielt.
Also zum Beispiel sehr gleich erkennbar bei She's a Rainbow. Ganz klar, das ist Nicky Hopkins.
Genau, wunderbar. Und das Album war aber, wenn man es jetzt mal als Ganzes betrachtet, es hatte ein Cover mit einem 3D-Bild. Es war wirklich ein bisschen krampfhafter Versuch, den Zauber von Sgt. Pepper und den anderen Sachen nachzumachen. Also es fiel auch beim Publikum durch, aber auch bei den Kritikern. Und es gab ein paar Highlights, zum Beispiel den Song Dandelion, der ist auch ganz Löwenzahn, ein Lied über Löwenzahn, haben die Stones vorher auch nicht gemacht. Und She's a Rainbow ist ganz romantisch, schön. 2000 Light Years from Home hat einen richtigen Science-Fiction-Charme. Das ist wirklich faszinierend, was da abläuft. Durch diese Mellotrons und Synthesizers, die Mellotrons tatsächlich noch von Brian gespielt. Aber im Ganzen waren das doch nicht die Stones, ne?
Nee, irgendwie nicht.
Dabei fehlte das Raue, der Blues.
Und das ist auch die, ich finde, es wirkt nämlich zerflattert und fahrig. Am Anfang fängt das ja mit so einer Mitsingen-Nummer an. Und wenn ich in der Tat dieses Cover angucke, dann haben die auch ja so, das wirkt wirklich wie eine schlechte Kopie der Fantasieuniform auf Sgt. Pepper. Da haben die auch so,
das stimmt,
wie so eine, als ob sie sich für so eine Kinderzirkusnummer verkleidet hätten oder so. Es wirkt irgendwie albern so ein bisschen. Ich weiß auch nicht genau. Auf der anderen Seite denkt man, naja, Gott, so ein Song wie 2000 Light Years from Home ist eben auch dabei oder She's a Rainbow. Die Qualität hatten sie da. Und das ist eben auch ja schon eine echte Entwicklung innerhalb der Band. Also musikalisch hat sich da schon echt viel getan in diesen paar Jahren. Ne?
Na klar, die haben ja auch andere Einflüsse gesammelt. Am Anfang waren die Stones ja so die Band der jungen, wilden Jugendlichen und auch, sagen wir mal, die Band der Arbeiterklasse. Aber durch ihren Erfolg und ihre Connections, waren sie nur auf einmal Freunde von Filmstars, waren in der großen Bohème von London und Paris zu Hause oder New York. Also sie hatten sich selbst ja verändert. Es kamen neue Einflüsse und neue Freunde dazu. Und das spürt man auch schon an der Musik. Also es war vielschichtiger, sehr unterschiedlicher. Früher war sie ja, sagen wir mal, eher einseitig auf eine Stilart konzentriert. Und das hast du nun bei diesen neueren Platten nicht mehr so. Aber der Durchbruch zur alten Qualität der Stones, der kommt dann aber schnell. Denn im Frühjahr 68 veröffentlichen sie Jumping Jack Flash. Und das ist ja nun mit diesem Gitarrenriff, das ist nun ein klassischer Keith Richards. Und das ist wirklich großartig.
Als dieser Song geht es quasi gar nicht bei den Stones, finde ich. Also wie so ein Markenzeichen ist das ja gar nicht so. Ja.
Und sie arbeiten in dem Jahr dann weiter an dem nächsten Album, das Beggar's Banquet heißt, und veröffentlichen im August, es war das Jahr 68, Studentenunruhen, die großen Vietnam-Demonstrationen, Mick Jagger nahm selbst an einer in London teil. Und dann veröffentlichen sie einen Song, der oft sehr falsch verstanden wurde, Street Fighting Man. Und der klingt ja so, als wäre er auch musikalisch ein Song, der, sagen wir mal, die Revoluzzer oder die Studenten, die Riots unterstützen würde. In Wirklichkeit sagt der Text was ganz anderes. Was können wir denn tun? Was kann ein armer kleiner Junge tun in London? Wir können nur in einer Rock'n'Roll-Band spielen und wir sind kein Street-Fighting-Man. Wir sind ja nicht das. Also er sagt das Gegenteil aus, was es aber durch die Musik befeuerte. Dieser Song wurde oft so als die Hymne hier, Unterstützung für unsere Studentenunruhen und unsere Aktionen genommen. Aber eindeutig war das nicht die Botschaft von Jagger, der eher sagte, naja, was nützt das alles, ne? Wir können ja doch nichts machen. Das war eigentlich die Aussage.
Würdest du sagen, dass in der Tat die Musik immer eher von Keith gekommen ist und der Text von Mick Jagger?
Ja, genau, so war es am Anfang. Also bis ganz lange, später dann auch ein bisschen mehr, aber die Musik hauptsächlich von Keith. Und Jagger dann mehr die Texte und sicher Melodielinien, aber so war es schon. Das muss man schon so sagen. Aber das Album, an dem die arbeiteten, war also das letzte, an dem Brian Jones teilnahm und spielte nur noch ganz kleine Rollen auf diesem Album.
Aber auffällig ist natürlich vor allem auch Sympathy for the Devil. Das ist ja natürlich ein ganz eigener Stil nochmal und auch wieder so eine treibende Nummer. Das haben die echt drauf, finde ich.
Also
das
Highlight, wirklich.
At his moment of doubt and pain, made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my
man glaubt immer, es wäre also ein satanischer Text. Es ist eine Literaturvorlage, gibt es, über den Teufel, der auf die Erde kommt und als normaler Geschäftsmann rumläuft und die Welt betrachtet, von Michael Bulgakov.
Ja, Meister Margarita ist
genau.
Das. Genau,
ja. Und insofern ist es also, hat schon seine literarische Quelle und ist aber besonders eben durch diesen unglaublichen Groove. Also die haben das Stück wohl in mehreren Versionen aufgenommen und von Godard, dem französischen Filmemacher, ist das gefilmt worden. Obwohl dann Jagger nachher gesagt hat, der wäre ein Armleuchter gewesen. Also ein solcher Idiot, sagt er, der hat uns nur gestört eigentlich. Aber der hat nun einen Film darüber gemacht. Er wollte zeigen, wie diese Musik entsteht.
Aber ich habe den gesehen, ich finde es stinklangweilig.
Ja, es ist stinklangweilig. Immer ein Studio und die spielen dann da. Und erst ist der Song simpel, also ist auch so ein bisschen countryartig. Und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, es als Latin Bolero zu machen, dum, 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 mit dem Percussion und allem. Und auf einmal kriegt der Song eine Fahrt und dann die Schreie, die am Ende kommen und die Gitarrentöne und so, das ist schon richtig unglaublich wichtig und gut. Das ist auch wirklich ein Weg in eine neue Richtung. Dann sind noch andere Songs drauf, die auch schon wirklich deftig sind. Stray Cat Blues, ein Lied über ein junges Mädchen, das ein Fan ist und so. Also wenn deine Mutter sehen könnte, was du hier machst und so weiter. Also deftige Texte.
Ja, aber es schließt mit Salt of the Earth, was
ja
fast was Gospelartiges hat, wo Keith auch eine, glaube ich, eine Strophe singt. Und ja, das hat was... Damit geht, glaube ich, das Album auch zu Ende. Das hat was Versöhnliches.
Ja. Wie fand das? Also es ist ein wunderschöner Song, der also auch die normalen Menschen, die armen und die arbeitenden Menschen in der Welt ehrt. Und das ist wirklich ehrlich und positiv gemeint. Das ist wirklich eine Hymne für die einfachen Leute. Und das ist so ein Meisterwerk auch, finde ich wirklich. Geht mir echt, fand ich auch damals. Ich konnte es erst gar nicht glauben, dass die zynischen und wilden Stones auf einmal so eine Wärme ausstrahlten. Und das haben sie aber getan.
They drink to the hardworking people. They drink to the lonely of birth. Raise your glass to the good and the evil. They drink to the salt of the earth. Say a prayer for the common foot soldier.
Diese Epoche, möchte man ja fast sagen, der Rolling Stones geht dann im Jahr 1969, also nach der Veröffentlichung von Beggar's Banquet, nach dem Album, doch sehr tragisch zu Ende durch den Tod von Brian Jones. Denn die Stones haben sich erst von ihm getrennt, aber er ist offenbar nicht zu halten, sowohl in der Band als auch im Leben, möchte man irgendwie sagen.
Ja, also es war so, dass er sich praktisch schon selbst verabschiedet hat. Also sie haben ihm dann gesagt in einem Gespräch, hier, es geht nicht mehr zusammen, du bist nicht mehr zuverlässig. Außerdem, sie wollten auf Tournee gehen, sie mussten auch Geld verdienen, denn Andrew Luck Oldman war nicht mehr ihr Manager seit 97. Finanzieller Manager war Alan Klein, der Berühmte, der Berüchtigte. Und der, es hatte dafür gesorgt, dass das Geld nicht mehr so floss. Was der mit dem Geld gemacht hat, wurde dann später in einem Prozess geklärt. Da haben die Stones sehr viel Geld verloren. Das heißt, die waren nicht so richtig flüssig. Wollten in Amerika auf Tournee gehen. Konnten sie nicht, weil Brian Jones kriegte kein Visum, war er ja unter...
Ach so,
unter,
wegen der Drogengeschichte.
Ja, wegen der Drogengeschichten, wegen der Anklagen und Drogengeschichten. Und deswegen mussten sie auch deswegen sagen, hier Brian, es geht nicht mehr. Und haben es dann öffentlich so dargestellt, als hätte er selbst gesagt, ich trete aus der Band aus.
Ja, es gibt da so einen Brief, ne, wo er
genau.
Das so...
Genau, und das ist natürlich eine tragische Geschichte und irgendwie seltsam, eine Woche später... Ertrinkt er in seinem Swimmingpool unter sehr dubiosen Verhältnissen und man weiß immer noch nicht, war es Mord. Es gibt Theorien, dass irgendwie ein Handwerker, der Geld von ihm wollte, ihn da unter das Wasser gedrückt hat oder dass er einfach wegen seiner angegriffenen Gesundheit einfach einen Herzinfarkt hatte. Es wurde von der Polizei nicht richtig untersucht. Also es wurde dann erklärt, es wäre ein zufälliger Tod. Accidental Death. Und das wird dann abgehakt und wurde auch nicht wieder neu aufgerollt. Und deswegen ist das immer noch offen und ist natürlich eine tragische Geschichte. Und die Stones haben danach im Hyde Park ein Konzert gemacht. Das war sowieso geplant. Aber das war dann eben ein Gedächtniskonzert für Brian. Und da hat also Jagger erst ein Gedicht von Percy Shelley vorgetragen. Und dann haben sie eben Songs gespielt. Das war so eine Art Gedächtnis, und es waren 250.000 Leute. Also ein Mega-Ereignis war das. Und damit war diese erste Phase der Stones, also mit Brian Jones, der ursprünglich der Urheber und der Leader der Stones gewesen war, zu Ende.
Die Rolling Stones, der erste Teil, möchte man sagen, die frühen Jahre. Herzlichen Dank für heute, Peter.
Ja, danke, Uke.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Hallo, wir sind's nochmal. Oke Bandixen
und Peter Urban. Und wir freuen uns auf Göttingen und den Göttinger Literaturherbst.
Auf unseren Abend mit Abendpop, dem Musiktalk mit Peter Urban.
Zum Thema Rio Reiser, einem der besten Texter deutschsprachiger Lieder, einer der spannendsten Figuren der deutschen Popmusikgeschichte.
Darüber reden wir in Göttingen auf der Bühne in der Schettachhalle im Sartorius-Quartier.
Urban Pop live über Rio Reiser, Anarchist und Poppoet.
Am 30. Oktober beim Göttinger Literaturherbst ab 19 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt.
Doing things I used to do, they think on you. I sit and watch as tears go down.